Guten Appetit bei Schweizweit. Ja, heute wird bei uns ordentlich was angerichtet und zwar hier in der Roten Fabrik in Zürich, wo zum fünften Mal der sogenannte Kitchen Battle stattfindet. Eine Küchenschlacht der besonderen Art. Was das genau heißt und welches durchaus ernsthafte Projekt hinter diesem Spaß steht, das verraten wir Ihnen Gang für Gang. Zuerst aber werfen wir einen Blick auf unser Menü der heutigen Sendung.
Beim Hexer. Die Geheimnisse des Spitzenkochs Stefan Wiesner. Essen aus dem Müll. Unterwegs mit einem Containertaucher. Und im Blutrausch. Reportage von einer wehrschaften Metzgerte.
Ja, hinter mir auf dieser Bühne ist die Küchenschlacht bereits in vollem Gange. Es treten zwei professionelle Kochteams gegeneinander an. Einerseits die Titelverteidiger vom letzten Jahr aus dem Zürcher Lasalle, andererseits die Truppe aus dem G61. Ja, und gebuhlt wird um die Gunst einer gaumenverwöhnten Jury und eines ebenso gnadenlosen Publikums, das hier später im Saal zu Messer und Gabel greifen wird. Bis die zahlenden Gäste hier eintrudeln, ist also noch etwas Zeit. Bis jetzt haben wir also diese zwei Küchenteams, die sich rivalisieren mit ein und demselben Problem. Sie haben nämlich den gleichen Warenkorb zur Verfügung bekommen, um mit diesen Zutaten ein möglichst ausgefallenes Dreigangmenü zu kreieren. Und hier bei der Arbeit ist jetzt gerade Urs Gschwend. Was ist denn jetzt die mühsamste Zutat, die Sie erhalten haben?
Also die mühsamste Zutat, würde ich jetzt sagen, die Essiggurken. Die müssen wir irgendwo unterjubeln. Aber ansonsten muss ich sagen, ist aus allem, haben wir sehr schöne Produkte gekriegt. Und ja, eigentlich kann man aus allem was machen.
Jetzt gehen wir mal zur gegnerischen Mannschaft, zur Truppe vom G61. Da vorne ist Nils Osborn bei der Arbeit. Was machen Sie hier gerade?
Dessert.
Was ist da drin? Sitzt irgendwie ein...
Das ist Mascarpone-Mousse mit Vanille und Limetten.
Ja.
Das kriegt nachher so einen schönen Petersilienschlee. Dann spielen wir noch ein bisschen mit Stangensellerie. Wir haben gedacht, die Konkurrenz hat da einen ziemlich guten Patissier.
Stangensellerie also, beim Dessert?
Ja, und Petersilie. Wenn wir sehen, was machen, wenn Ihr Patissier ist da ein bisschen sehr
deshalb
potent.
Reden Sie es auch viel leiser.
Ja, genau, sonst kommt er noch auf blöde Ideen.
Habt ihr eigentlich geguckt, was die da machen?
Ja, kurz einmal über das Menü drüber. Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind naheliegend, machen beide fast das Gleiche. Also mit dem Entrecote kann man nicht viel machen. Aber ich glaube, es wird schon interessant, wie die Unterschiede werden.
Gibt es auch Sabotage-Ideen? Man könnte jetzt ein bisschen
Ideen
Salz
schon,
da.
Aber wir machen das nicht. Das ist ganz nett. Sonst merken wir uns noch.
Darf ich schon mal Dessert probieren?
Nein.
Muss ich schon. Ein gelungenes Gericht ist mehr als die Summe seiner Zutaten. Das Auge ist mit Liebe gekocht. Es gibt einen, der macht total verrückte Dinge, die weit über solche Redewendungen hinausgehen. Man nennt ihn auch den Hexer aus dem Entlebuch, Spitzenkoch Stefan Wiesner. Er ist sowas wie ein Alchemist und kocht mit allen möglichen und vor allem unmöglichen Zutaten.
Viele Metalle sind schlicht unverdaulich. Weil unverwüstlich und viel zu hart. Das gilt auch für Eisen. Es sei denn, es kommt mit Wasser und Sauerstoff in Berührung. Dann beginnt das große Rosten. Und dann wird Eisen zu einem Leckerbissen. Die Küche des Gasthofs Rössli in Escholzmatt. Ausgezeichnet mit Gourmio-Punkten und Michelin-Stern. Stefan Wiesner ist bekannt dafür, dass er in seiner Küche neben traditionellen Zutaten auch ausgefallene Elemente benutzt. Zum Beispiel Torf, Steine, Schnee oder Nägel für eine Eiscreme.
Ich nehme einfach normale Nägel.
Ich nehme ganz normale Nägel, also keine feuerverzinkten.
Und wichtig ist, dass man die mehrfach
wäscht. Ist, dass man sie mehrmals wäscht. Dann sprühe ich Wasser drauf und nach zwei Tagen sind sie wunderbar rostig.
Und die werden nach einer wunderbar rostig und am Schluss sieht sie
so sieht das dann aus, schön durchgerostet.
So sind die eigentlich gerostet.
Der Florian hat hier Grieszucker und Puderzucker mit Rahm aufgekocht. Jetzt kommen die rostigen Nägel rein und das Ganze wird noch einmal gekocht.
An der perfekten Dosierung der Nägel haben Stefan Wiesner und seine Crew lange gearbeitet. Denn der rostige Geschmack soll das Dessert nicht dominieren, sondern verfeinern. Das aromatisierte Rahm- und Zuckergemisch wird gesiebt und abgekühlt. Als nächstes zieht Lehrling Florian vorsichtig Joghurt unter die Masse. Die fertige Eiscreme wandert für 12 Stunden ins Gefrierfach. So neu und verrückt ist diese Idee gar nicht.
Schon früher hat man als altes Hausmittel Nägel in Äpfel gedrückt. Die wurden dann rostig und den Apfel hat man dann gegessen. Die Säure des Apfels hat das Eisen aus den Nägeln gelöst. Das ist gesund für den Körper.
Beim Rostdessert verleiht ein Flan aus Orangenblättern und in Butter angedünstete Orangenscheiben der Kreation den nötigen Säurehauch. Zusammen mit der Rosteiscreme der perfekte Eisenschub für Körper und Geist. Bei jedem Gang kommt Metall in einer anderen Form zum Zuge. Geruch, Geschmack und Farben von Metallen werden mit natürlichen Zutaten kombiniert. Stefan Wiesner interpretiert so die Gedankenwelt von Paracelsus, der Pflanzen, Metalle und Planeten in einen Zusammenhang bringt.
Der erste Gang ist Mars, das heißt Eisen. Eisen ist weiblich, Stahl ist männlich. Dazu kommen Steine aus weißer Tonerde und eine Portion eingelegter Stahl.
Diese kulinarischen Stahlbrocken werden mit einer Schneesuppe serviert.
Dann kommt ein Gang mit Flocken aus Silber, der Fischgang, welcher Mond signalisiert.
So erfreut Metall nicht nur Nase und Gaumen des Genießers, sondern auch dessen Auge.
Zum Schluss kommt Gold, womit wir bei der Sonne sind.
Übrigens, Rost ist laut schweizerischer Lebensmittelverordnung in geringen Mengen völlig unbedenklich.
David Hoener, Sie sind Präsident von Cuisine sans frontières, also Küche ohne Grenzen. Dieser Battle hier ist vordergründig ein lustiger Kulturanlass. Dahinter steckt aber Ihre Hilfsorganisation. Das Geld, was hier gesammelt wird, wird in verschiedene Projekte fließen, in Krisengebieten. Vielleicht können Sie das erläutern am Beispiel Kenia.
Vielleicht möchte ich vorausschicken, was die Grundidee der Cuisine sans frontières ist, nämlich unsere selbstgestellte Aufgabe. Wir möchten in Gebieten, in denen es nicht mehr möglich ist, auszugehen oder in ein Restaurant zu gehen, eben genau solche Infrastrukturen wieder aufbauen. Ganz kurz der Hinweis, bei uns in unserer Kultur ist es üblich, von der Wiege bis zur Bahre eigentlich im Restaurant zu sein. Man wird getauft, man wird verabschiedet, wenn man gestorben ist. Das Restaurant ist einer der sozialen Treffpunkte in unserer Kultur. So ist es auch an anderen Orten, manchmal ist es aber leider nicht mehr möglich, seien es wegen kriegerischen Auseinandersetzungen oder anderen Katastrophen, dort setzen wir ein.
Man könnte ja auch so einen Begegnungsort organisieren, vielleicht ein Café, aber was ist das Spezielle beim Esstisch? Begegnen sich die Leute anders?
Sicher, weil Essen zusammen heißt auch zusammen teilen und Essen zusammen heißt zusammen genießen. Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Teile vom Zusammensein. Und man kann während des Essens plaudern, man muss aber nicht. Man kann auch nur sagen, gib mir mal das Salz. Und wenn man das zu seinem Todfeind sagt und der Salz gibt dir das Salz, dann ist es ein großer Erfolg.
Kommen wir nochmal auf meine Frage nach Kenia. Wie sieht es dort aus?
Wir haben in Kenia in einem Niemandsland zwischen zwei verfeindeten Stämmen genauso einen Treffpunkt aufgebaut, laden die dort auch ein, bei uns eben zu essen, zu trinken, Feste zu feiern. Es hat sich bewährt. Wir haben allerdings neutrale Gastgeber eingesetzt, das heißt, wir selbst sind die Gastgeber. Es gibt Feste, es hat bisher schon Feste gegeben, wo die einen auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite getanzt haben. Und langsam beginnt sich das Ganze zu mischen und wir hatten erst vor knappen 2 Monaten den wunderbaren Event, wo sich Pokot-Krieger und Turkana-Krieger zwar nicht ganz freundlich, aber immerhin so die Hand gegeben haben. So, also das empfinde ich als einen großen Erfolg.
Ernährung. Während sie die einen zur kunstvollen Genussform hochkochen, kämpfen andere ganz einfach darum, überhaupt etwas zu essen zu haben. Und irgendwo dazwischen machen in unseren Breitengraden derzeit sogenannte Mülltaucher von sich reden. Menschen, die aus Überzeugung ihr Essen aus dem Abfall fischen, als eine Art Kritik an unserer Lebensmittelverschwendung. Der deutsche Filmemacher Valentin Thurn hat darüber den Doc-Film Taste the Waste realisiert. Und er ist gemeinsam mit meiner Kollegin Nicole Ulrich und einem Schweizer Mülltaucher auf Containertour gegangen.
Die Jäger der verlorenen Lebensmittel. Ein sogenannter Mülltaucher führt Nicole Ulrich und Valentin Thurn zu den Containern in den Hinterhöfen verschiedener Zürcher Supermärkte und Großverteiler. Der Mülltaucher weiß, wo es sich lohnt, nach Lebensmitteln zu suchen. Mit dem Essen aus dem Abfall will er ein stilles Zeichen setzen. Gegen die überbordende Wegwerfmentalität. Sieht dein geschultes Auge schon etwas Brauchbares?
Das ist nicht schlecht.
Trotzdem war er skeptisch, im Fernsehen aufzutreten. Seine Person will er nicht thematisiert haben. Nur sein Anliegen, das Ausmaß der Verschwendung, aufzeigen. Nicole Ulrich und Filmregisseur Thurn prüfen die Funde.
Den weiß ich nicht so recht. Sieht eigentlich auch gut aus. Das ist Vollrahm oder Halbrahm.
Ja, also das ist ja eins von diesen Produkten. Wenn die Kühlkette nicht unterbrochen ist, da kann man ja dran schmecken. Und wenn es noch gut ist, dann ist es, das hält meistens noch wochenlang. Okay. Gut, also.
Seit gut 7 Jahren sucht sich der Mülltaucher sein Essen im Abfall. Seine Funde dokumentiert er. Hunderte solcher Fotografien sind bereits entstanden und zeigen, wie viel genießbares Essen im Kehricht endet. Es ist nicht das erste Mal, dass Valentin Thurn einen Mülltaucher begleitet.
Wie sind Sie eigentlich auf das Thema gekommen, nach dieser Lebensmittelverschwendung?
Also die Augen haben ja die Mülltaucher geöffnet, muss ich sagen. Also als wir zum ersten Mal eine Reportage über die Container- oder Mülltaucher-Szene gemacht haben, man wusste einfach nicht, was da drin ist. Die haben ja wirklich die Augen geöffnet. Also was die Mengen auch gut essbarer Lebensmittel. Also ich bin mal gespannt, was wir hier sehen. Aber
mittlerweile ist das Mülltauchen oder Containern auch in der Schweiz verbreitet. Einerseits von Konsumverweigerern, andererseits von Menschen in finanzieller Not.
Aufzug, ja super, das ist ja bequem hier.
Jetzt würde es mich überraschen, wenn hier was drin wäre, nee, weil das wäre hier wie auf der Servier.
Der steht ja offen, also Platte. Das kann eigentlich gar nicht sein.
Hier ist uns offensichtlich bereits jemand zuvor gekommen.
Ist der Kollege schon am Berg gewesen?
Ich kann versuchen. Hast du etwas gefunden? Super.
Dürfen wir schauen, was Sie gefunden haben? Ja. Also, brauchen Sie jetzt nicht hier. Nur, damit man mal sieht, was da alles drin war. Ne?
Also, ja gut, kalkonisch, jetzt kein Essen, aber auch.
Aber auch
nicht zu beachten,
ziemlich teuer, wenn man die kaufen muss. Das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, Lavazza, 100% Arabica. Die kosten auch ein bisschen was, ja. So, das lassen wir Ihnen natürlich. Das tut mir leid. Wir wussten ja nicht, dass Sie hier sind. Viel Erfolg weiterhin.
Danke, trotzdem.
Den haben wir gar nicht gesehen da hinten im Versteck. Tut mir leid.
Verboten ist Containern nicht. Denn Abfall gilt als herrenloses Gut, auf das der ursprüngliche Besitzer keine Ansprüche mehr erhebt.
Also was ich oft die Erfahrung gemacht habe, wenn man jemanden trifft, der sagen wir mal wirklich aus finanzieller Not in die Tonnen geht, die haben eher ein Problem, sich vor der Kamera zu äußern. Das spielt Scham halt auch eine Rolle. Ja. Wenn jetzt eher sagt, dass man macht das vielleicht eher aus politischen Gründen, der muss sich nicht schämen, der kann das sich eher zeigen. Und bei ihm weiß ich es jetzt nicht, aber es ist halt auch schambesetzt.
Die haben noch ein bisschen erschreckt, glaube ich.
Ja, na klar. Aber er hat was gefunden. Mhm.
Ja.
Station 3 auf der Containerroute ist ergiebiger.
Kosten.
Super, da ist ja echt was los hier.
Ah, wow.
Ein wahres Schlaraffenland für alle, die sich nicht vom Aussehen täuschen lassen.
Ja, das ist auch interessant. Also Bananen sieht man wirklich häufig nach Brot.
Aber die sehen
das
ja
ist
noch
das häufigste, ja. Ja,
also außer die ganz schwarze, ja, aber die anderen.
Die ist genau richtig. So, die ist genau richtig. So müsste man sie essen, ja. Weil die Grünen, die im Markt verkaufen, aber die sind ja noch unreif. Die würden nicht schmecken. Aber das Komische ist, die Kunden wollen offenbar etwas, was so eine leichte Macke hat, wollen die schon nicht mehr.
Woher kommt das? Was denken Sie?
Es ist ein übersteigerter Perfektionswahn. Das kann man nicht anders nennen.
Rund 35 Tonnen Lebensmittel entsorgen Schweizer Großverteiler jährlich im Abfall. Der Großteil davon wäre problemlos genießbar.
Also jetzt gucken wir mal mit den Auberginen. Also aus denen lässt sich was machen.
Und diese 35.000 Tonnen sind nur die Spitze des Eisberges. Und weil Konsumenten auch kurz vor Ladenschluss eine breite Brotauswahl erwarten, wandert ein Großteil von der Backstube direkt in die Mülltonne.
Brot ist das häufigste Produkt in unseren Tonnen, kann man wirklich sagen, weil Brot vom Vortag kauft praktisch keiner mehr.
Ja.
Dass man 15-20% der Tagesproduktion beim Brot wegwirft, finde ich obszön, finde ich verrückt. Aber es hat damit zu tun, dass wir halt die Ware kostet nichts mehr, dass wir halt immer frisches Brot wollen. Nach einem Tag ist es halt nichts mehr.
Mhm.
Vanilleflan, warum haben Sie das jetzt weggeworfen?
Eines
ist kaputt und dann schmeißen sie das ganze Gebinde weg.
Ja gut, das freut uns. Dann haben wir noch eine Nachspeise.
Haben wir eine Nachspeise, gut.
Nach knapp 2 Stunden sind rund 10 Kilo Lebensmittel aus dem Abfall geborgen.
Guten Abend.
Die Küche des Restaurants Differente soll aus dem vermeintlichen Müll ein vollständiges Menü kochen.
Gibt es etwas, was meinst du?
Ja, können wir schon machen. Ja, wir haben etwas. Versuchen etwas daraus zu zaubern.
Die Köche treten in Aktion. Prüfen die angeschleppten Lebensmittel. Zaubern. Und befinden auch die Hirschschnitzel für genießbar. Nicole Ulrich und Valentin Thurn warten gespannt auf das Resultat.
Wir haben 2 verschiedene Gerichte gemacht. Wir haben einmal den Fleischkäse und beim zweiten haben wir den Hirsch gemacht.
Der Mülltaucher hat es vorgezogen, mit den übrigen gefundenen Lebensmitteln bei sich etwas zu kochen.
Inzwischen geht es rund am Zürcher Kitchen Battle. Der Saal ist gefüllt mit hungrigen Gästen. Das Amuse-Bouche haben sie bereits verspiesen. Und jetzt sind sie bei der Vorspeise. Beide Teams haben sich für den Kabeljau entschieden. Wie schmeckt der Fisch denn?
Ich finde es voll fein.
Voll fein?
Ja.
Und das ist jetzt ja schon der zweite Teller. Das ist vom Team G61. Und die Vorspeise vom Lassal hatten sie bereits. Was schmeckt jetzt besser?
Das? Viel besser.
Warum?
Ja. Also ich finde Beilage viel besser und beim anderen das Ei habe ich voll gruselig gefunden. Also ich habe es ein bisschen unnötig gefunden.
Also gut, zum Übersetzen, die Beilage hier schmeckt ihr sehr gut und das Ei fand sie voll grauslich. Guten Appetit noch. Darf ich Sie vielleicht noch schnell stören? Sie haben jetzt auch schon beide Menüs probiert oder beide Gänge. Welcher schmeckt denn besser?
Also im Moment dieses.
Im Moment. Ja. Kann sich das noch ändern?
Ja, na, klar, wenn nicht.
Und dann müssen dann die Gäste hier entscheiden, via diese Kärtchen, die werfen sie dann in eine Urne, Team Rot für das G61 oder Grün fürs Lasal. Guten Appetit!
Ja.
gewichtigste Stimme hat das Publikum, aber es gibt ja auch eine fachkundige Jury. Christine Brucker, Sie sind Sensorikwissenschaftlerin. Wie bewerten Sie jetzt diesen Hauptgang?
Für mich ist er ein bisschen eindimensional. Er hat sehr viel Röstaromatik und verschiedene Komponenten wie Kartoffel und Rotkohl. Ist ein bisschen ähnlich. Also ich vermisse da so ein bisschen die Kreativität, die Kombination von spannenden neuen Aromen.
Sie langweilen sich.
Bei diesem Gericht muss ich ehrlich gestehen, ja.
Trotzdem guten Appetit, danke. Danke. Also ich versuche eher selten Fleisch zu essen, es dann dafür aber umso mehr zu genießen. Und dazu kann für mich auch eine typisch schweizerische Metzgeter gehören. Eine Tradition aus der Zeit vor der Tiefkühltruhe, als möglichst alles, was ein geschlachtetes Tier hergab, verwertet wurde. Im folgenden Beitrag werfen wir einen Blick auf dieses kulinarische Erbe. Blütenweiße Tischtücher sind davon weit entfernt. Ich warne Sie vor, dort wo gemetzget wird, fließt Blut.
Alles friedlich hier, auf diesem Hof in Ersingen im Berner Mittelland. Doch es braut sich etwas zusammen. Diesem Schweinchen schlägt gleich das letzte Stündlein.
Mal schauen, ob der Metzger auch kommt.
Ein glückliches Leben hatte es, ohne Stress. Jetzt wird es ernst. Martin Spahr mit weißer Schürze waltet seines Amtes als mobiler Metzger nach alter Bauerntradition. Ein schmerzloses Ende durch einen Bolzenschuss. Das Schwein ist tot, auch wenn die Nerven noch zucken. Paul Imhof kennt das Ritual als Buchautor über das kulinarische Erbe der Schweiz.
Tja, wer Fleisch essen will, der muss halt zuerst ein Tier töten. Das hier war eine ganz saubere Sache.
Blut wird gerührt, es darf nicht vor der Verwurstung gerinnen. Der Metzger, der noch auf dem Hof schlachtet, ist selten geworden. Martin Spahr hat das Handwerk von seinem Vater gelernt. Jeder Handgriff sitzt. Die leicht verderblichen Teile müssen sofort verarbeitet werden.
Die hinteren Beine will ich räuchern. Die vorderen Schultern kannst du ausbeinen. Das gibt Braten oder Bratwurst.
Früher war die Metzgete ein Fest für die Familie und das ganze Dorf. Doch die veterinärmedizinischen Bestimmungen sind heute strikter. Auf dem Hof schlachten ist schwierig geworden.
Die Sau hatte offenbar noch eine Henkersmahlzeit.
So gewonnenes Fleisch und Würste dürfen nur noch für den Eigenbedarf auf dem Hof verwendet werden. Das Schlachten auf dem Hof eine aussterbende Tradition. Doch die Metzgete ist keineswegs tot. In Restaurants wie dem Löwen in Bangerten steht sie regelmäßig auf der Speisekarte. Paul Imhof liegt urwüchsiger Genuss am Herzen. So hat er vor kurzem den ersten Teil seiner Buchreihe über das kulinarische Erbe der Schweiz herausgegeben. Für ihn ist klar, das Urchige ist wieder in.
Vor 20 Jahren wollten alle wissen, ob es irgendwo in der Schweiz Sushi zu essen gibt. Doch das Exotische ist schon lange nicht mehr exklusiv. Im Gegenteil, dadurch, dass alles immer erhältlich ist, ist der Lauch im eigenen Garten das wirklich Exklusive, weil es den eben nur da gibt. Sie können sagen, der ist bei mir vor der Haustüre gewachsen und ich hole ihn, wenn ich ihn brauche. Der liegt dann nicht irgendwo schon eine Woche herum.
Im eigenen Garten bedient sich auch Köchin Julia Pfeffli. Die einstige Spitzengastronomin ist zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Sie führt den Gasthof ihrer Eltern, wo sie dreimal jährlich mit ihrem Vater eine traditionelle Metzgete zubereitet. Und jetzt, wie weiter?
Das nächste Stück ausbeinen.
Ich finde das Gelenk nicht.
Dann probiere ich's mal.
Er ist der erfahrene Metzger. Krönung einer wehrschaften Metzgete sind die Blut- und Leberwürste. die hier noch nach einer alten Rezeptur zubereitet werden. Julia Pfefflis Vater betreibt eine eigene Schweinemast. Ja, auch die Zutaten kommen fast alle vom eigenen Hof. Denn was, wenn es um die Wurst geht, gibt es Besseres als die Gewissheit, dass alles in der Pelle früher einmal ein prima Leben hatte.
Die Mode ist fein, ja.
Also meine Punkte gehen ganz klar und ich habe mich vom Dessert sicherlich beeinflussen lassen. Alles G61.
Ja, wir kommen hier langsam zum Höhepunkt. Die Jury gibt beurteilt Preis, vor allem zu reden, geben die beiden Desserts, einerseits das Sellerie-Gelee, auf der anderen Seite das Orangen-Marshmallow.
Es hat noch nie ein Team den Titel verteidigt. Es ist auch das ja nicht so. Die 10 Punkte gehen das G61 und Sie sind heute Abend unser Team. Herzliche Gratulation, beide Teams.
Ja, hier ist die Karte jetzt also aus dem Sack. Gewonnen hat das Team G61 mit dem speziellen Dessert, das wir am Anfang angesprochen haben, mit dem Stangensellerie. Und während hier noch ordentlich gefeiert wird, verabschieden auch wir uns langsam von unserem kulinarischen Ausflug. Er führte uns von rostiger Eiscreme über Festliches aus der Mülltonne bis hin zur Blutwurst frisch ab Hof. Und das alles hier im umrahmt vom Zürcher Kitchen Battle. Ja, und mehr zu diesem Anlass finden Sie auf unserer Website www.dreisat.de/schweizweit. Ja, und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und hoffe, Sie verdauen uns gut. Bis nächste Woche. Tschüss.